Wir sind in Matthäus Kapitel 27 und ab 44, 45 bis Ende, ich hoffe. Unser Thema ist die Kreuzigung, die Resurrection kommt noch, das ist nächste Woche. Wir haben es immer noch mit seinem schweren Tod zu tun. Sigi hat das bereits schon eingeleitet und hat euch erzählt über Simeon, der das Kreuz trug, Jesus Kreuz trug. Dieser Sigi hat euch das sicherlich erzählt, ne? Simeon bekehrte sich. Das erzählt uns Markus, nicht Egger, sondern Markus, der Apostel. Und Paulus bestätigt das in Römer. Er hat seine Jungs in Rom getroffen, seine Kinder. Und so hat sich manch einer bekehrt, wo wir das nie gedacht hätten. Auch Nikodemus ist in der Geschichte dabei, der nachts heimlich zu Jesus kommt, weil er nicht schlafen kann. Es gibt Fragen, die ihn bewegen. Und diese Dinge lassen ihm nicht los. Sie erkennen Jesus' Liebe. Sie sehen die Liebe Jesus und sie sehen das am deutlichsten. Wo? Hier am Kreuz, denke ich. Jesus, your love has no bounds. Jesus, deine Liebe kennt keine Grenzen. Das ist eine grenzenlose Liebe. Es gibt nichts, was du nicht tun würdest für mich. Solch eine Liebe hat Gott, dass er sogar bereit ist, unsere Schuld, etwas, was er nicht kennt. Denn Gott kennt nichts Böses. Und es geht so weit, eigentlich, dass Paulus in den Korinther sagt, dass er wurde zur Sünde. Er trug nicht nur, sondern er wurde Sünde. Er nahm sie an, obwohl es überhaupt nicht seiner Natur entspricht. Gott kann nicht einmal Sünde sehen. Er hasst Sünde, weil er sieht, was uns, seinen Kindern, Sünde antut. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, das du hassen darfst, das ist Satan und diese Sünde, die dich zerstört und uns alle zerstört und uns dazu treibt, sogar andere zu zerstören. Und das musste ich erleben, bevor ich mich bekehrt habe. Ich will gar nicht drauf eingehen. Aber das musste ich erleben, dass meine Sünde nicht nur mein Körper, meine Seele und mein Geist zerstört hat, sondern dass es Körper und Seele meine Kinder zerstörte. Bis dahin, dass einer sogar in der Psychiatrie saß mit keine 3 Jahre. Da habe ich einen Schreck bekommen, als ich erkannt habe, dass der Junge ja nicht krank ist, einfach so, emotionell, weil er irgendein Problem hat, sondern ich musste begreifen, dass ich ihm diese Wunden zugefügt hatte. Das mit der Sünde ist eine ganz schlimme Sache und die Bibel lehrt uns, dass es nur eins gibt, das Sünde zudecken kann und das ist Blut. Bereits im Alten Testament, im 3. Buch Mose, braucht ihr gar nicht aufzuschlagen, Kapitel 17, sagt Gott Mose, wie er mit Sünde umgehen muss und wie das ganze Prozess der Vergebung, stellvertretend allerdings das Blut von Tiere für Jesus, der ja da kommen wird. Dann Tiere, Blut von Tiere können unsere Sünde nicht auslöschen. Es muss ja reines, heiliges Blut. Und das wurde natürlich dargestellt, dass die Tiere, die ja geopfert wurden, ob es Lämmer waren oder Tauben, sollten vollkommene Tiere sein, das Beste. Es hat auch darauf hingewiesen, dass der Messias kommt, der Sohn Gottes, der vollkommen ist, einer, der keine Sünde kennt, an dem kein Flecken, wie auch nicht am Lamm sein dürfte oder Runzel ist. Vollkommen. Und das Ganze im Alten Testament, darüber lesen wir in Hebräer Kapitel 10, war so eine Art Hinweis, ein Fingerzeichen auf das Lamm Gottes, der ja da kommen würde, um die Sünde der Welt zuzudecken. Und er kommt und er tut es ein und für allemal. Das ist der Grund, warum Jesus hier sterben muss. Und wie gesagt, er erweist uns seine Liebe in seinen Tod. Es gibt keinen Punkt. Und deswegen dürfen wir das Kreuz nie herausnehmen aus dem Wort Gottes. Weil da der Beweis seine Liebe ist, dass er bereit war, sich zum Äußersten zu erniedrigen und Mensch zu werden, seine Herrlichkeit auszuziehen, sich entblößen zu lassen, wie wir gesehen haben vorletzte Woche, sich anspucken zu lassen, sich schlagen zu lassen, von oben herab zu behandeln, das war seine Liebe. Wir sollen begreifen, ein Kreuz ist keine Anklage für uns, ne? Es ist ein Ort der Befreiung, aber ein Ort der Liebesbekenntnis Gottes. Vor einigen Jahren hat meine Frau mir einen Brief geschrieben. Und wir machten in der Familie, in der Gemeinde und auch natürlich durch dem Ganzen machten wir beide eine schwere Zeit durch, die, wo wir über Monate eigentlich ein Stück Abstand hatten zueinander. Meine Frau weiß, wann sie Abstand nehmen muss zu mir. Wenn die Last schwer ist, zieht sich meine Frau zurück, weil sie Angst hat, dass ich sie totschlage. Übertrieben. Aber wenn ein Mensch beladen und belastet ist, reagiert er nicht immer so, wie er reagieren sollte. Und ich glaube nicht, dass ich ein Tier zu Hause bin. Ich hoffe zumindest nicht. Ich versuche, lieb zu sein. Aber es gibt Situationen, wo das Leben so schwer wird, dass du das auch keinem Menschen erklären hast. Die Last ist da, die musst du alleine tragen. Und da müssen wir durch, das ist auch ganz normal. Jesus will, dass wir mit ihm mitempfinden und begreifen, was er da durchgemacht hat. Und obwohl Simeon von Kyrene sein Kreuz trug, die Last hatte Jesus dennoch, denn die Last war die Last der Sünde. Aber zurück zu der Geschichte mit Gabi. Und in diese Phase schrieb Gabi mir einen Brief. Ich habe es nicht mitgebracht, ich habe es aber aufgehoben, obwohl es schon Jahre her ist. Und es ist ein Umschlag, das war orangefarbig und der Brief selbst war orangefarbig. Und es war ein Poster hat sie mir geschrieben. Nee, DIN A5. Und es war nur so viel auf dem DIN A5 Blättchen. Es waren nur ein paar Sätze. Und sie sagte, Peter, ich will dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe und schätze und froh bin, dass du mein Mann bist. Das habe ich aufgehoben. In den Zeiten, wo sie es schwer gehabt hat und wo ich es schwer gehabt habe, hatte sie das Bedürfnis, in dem, dass sie schweigt und mitträgt, wie sehr sie mich liebt. Jesus trägt und schweigt, trägt unsere Last, nicht seine Last, und will uns daran sagen, dass wir das nie vergessen sollen. Und deswegen, unsere einzige Feier ist Abendmahl. Kommt zum Abendmahl, das ist eine Feier. Wir feiern Jesus' Liebe für uns. Das ist unser Vorrecht. Feier alle feiern. Und hier haben wir gesagt, diese Geschichte, dieser Brief an uns. Jesus möchte, dass wir begreifen, wie schwer das war für ihn, damit wir begreifen, wie groß seine Liebe für uns ist. Blut war nötig. Durch sein Blut will er beweisen, wie sehr er uns liebt und unsere Liebesbeziehung ja versiegeln. Das ist versiegelt, das ist, wir sind blutsverwandt mit Gott durch Jesus Christus. Wir sind versöhnt. Und übrigens, dieses Fest unter den Juden war Yom Kippur, das Fest der Versöhnung. Das Fest auch, das größte Fest unter den Juden, wo sie daran dachten, sich erinnert haben an diese Verheißung, dass Gott den Messias schicken würde und dass sie versöhnt würden mit ihm, werden mit ihm. Darüber hinaus ist es so, dass Gott ja immer sein Wort erfüllt und Jesus musste hier Prophetie erfüllen. Und die Dinge, die hier geschehen am Kreuz, wurden vorausgesagt von den Propheten, von Jesaja zum Beispiel in Jesaja Kapitel 9, aber auch von David in den Psalmen. Und davon das bekannteste wäre Psalm 22. Lasst uns doch mal einfach einen Abschnitt lesen, damit wir ein Bild davon haben. Dann das, was hier in Matthäus und Johannes und Lukas geschildert, ist eigentlich, ich weiß es nicht warum, ich gehe davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass die Jünger das einfach nicht in Worte fassen konnten, was hier geschieht. Aber der Psalmist David, der Liederschreiber, Textenschreiber und Musiker, tut das eigentlich auf wunderbare Weise. Er schildert Jesus und das, was er innerlich empfindet und das, was er so drumherum sieht und erlebt. Ab Vers 7 lesen wir einfach, weil das ganze Psalm zu lang ist. Jesus sagt von sich, ich bin aber ein Wurm, keine Schlange, sondern ein Wurm. Ein Wurm kann kein Mensch was tun, oder? Und man schneidet das schön durch die Mitte. Habt ihr das gemacht als Kinder? So schön mit einem scharfen Messer. Am Blatt langgelegt, langgestreckt und dann Harakiri. Und dann hat sich sie immer noch bewegt. Und dann nochmal. Und die kleinen Stückchen bewegen sich, ne? Es lebt weiter. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, werden spotten. Verspotten mich, entschuldige. Sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie haben sogar auf überhebliche Art Mitleid mit ihm gehabt. Also Mitleid, nein. Sie haben ihn verachtet. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm, sagt das Volk. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen, sagt Jesus, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an. Jesus war Mensch und nicht nur Gott. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Im Gethsemane. Denn es ist hier kein Helfer. Alle fliehen. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Die römischen Soldaten werden sehr krass, aber ich meine lebhaftig und auch durchaus so, wie es gewesen sein muss. In unser Film hilft mir immer wieder die Passion. Die römischen Soldaten, wie Tiere, wie besessene Dämonen. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Der Prophet David hier scheint es nicht in Worte fassen zu können. Stiere, Büffel, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rote hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. All diese Dinge müssen erfüllt werden, denn Gott erfüllt sein Wort. Wir machen jetzt weiter in Kapitel 27 von Matthäus und Vers 45. Und von der sechsten Stunde an, das ist mittendrin am Tag, nach der jüdischen Uhr. Und von der sechsten Stunde an kam ein Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 3 Stunden Finsternis. Und das ist so, dass darüber berichtet wird in den Geschichten von Völkern weltweit, die zu Jesus Zeit lebten. Und zwar überall auf der ganzen Welt. Hier steht aber Land. Die Frage, was ist hier gemeint? Wir finden dasselbe Wort nochmal in Vers 52. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Hier finden wir genau dasselbe Wort im Griechischen, und zwar das Wort ist ge. Und das haben wir in Geographie. Auch im Urtext ist es auf Hebräisch dieses griechische Wort ge. Und dieses Wort bedeutet Erde und nicht Land. Ich weiß es nicht, warum in fast alle Übersetzungen man in Vers 45 Land findet, aber in 52 Erde. Da ist, und ich habe geforscht, genau dasselbe Wort ist im Urtext. Also auf der ganzen Erde. Geographie ist ja die Studie der Erdhülle. Das ist Geographie. Also das Wort ist hier G. Die ganze Erde wurde dunkel und die ganze Erde bebte. Genauso wie es die ganze Erde war bei Noah, die reingewaschen wurde vom Wasser, weil die Sünde der Menschheit ja so schlimm geworden war. Gott fand keinen anderen Weg, als es mit Wasser rein zu waschen, denn die Menschen waren so verkommen. Es fing ja damals an mit der Sünde, und dieses Wort Sünde nennen wir, benutzen wir heutzutage nicht so gern. Ich habe mich gerade vor ein paar Tagen eine Wolle gehabt mit einem von meinen Brüdern wegen dieser ganzen Sache Sünde. Jemand kommt und bekennt Sünde, schlimme Sünde, tut es raus. Er ist überzeugt, dass er sich versündigt hat, und das lässt ihn nicht in Ruhe, da er ja aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes sagt, bekennt das, bringt das in Ordnung, gehe hin und sage den Menschen, ich habe mich versündigt, wie David das ja auch tut, nach seiner Sünde mit Bathseba. Nun kommt der Bruder und bekennt das und ist betrübt und traurig, er will, dass mit ihm gebetet wird, und sein Kollege, der andere Bruder, mit dem er zusammensitzt, an dem er sich versündigt hat, sagt ganz großzügig, ach, macht ja keine Gedanken, ist gar nicht so schlimm. Sind wir Gott, dass wir das sagen, dass Sünde nicht schlimm ist? Wir haben gerade diese Sache, wie viele von euch wart am Sonntagabend hier, wo es um Mose ging und seine Frau Zippora und sein Sohn Geshron. Nicht Geshron, sondern Geshrom. Andersrum. Nee, Geshom. Auf jeden Fall, der Herr kommt auf Mose zu und der Herr will ihn töten. Lass uns mal lesen, weil es gerade, irgendwie ist es interessant, dass es gerade unser Thema ist in 2. Mose und Kapitel 4 und Vers 24. Das Thema ist ja gerade, in den Versen zuvor, Mose, geh und sag Pharao, sie sollen meine Söhne, mein Sohn Israel, freilassen. Und wenn er es nicht tut, wenn der Widersacher, wenn die Welt, wenn Pharao, der ja Satan darstellt, bildlich gesehen, sie nicht gehen lässt, wenn er sie nicht freilässt von ihrer Sünde und ihrer Bindung, dann wird Blut fließen, nämlich sein Sohn und die Söhne der Ägypter werden sterben, es wird Blut fließen. Das ist das Thema. Nun kommt aber Mose, den Gott ja gerade gezeigt hat, dass er ein unreines Herz hat. Er hat doch seine Hand in die Brust reingesteckt, holt sie raus und sie ist zugedeckt, weiß mit Lepra. Und Lepra stellt Sünde dar. Gott will Mose sagen, hier, du hast Autorität, dein Stab, aber du hast ein sündhaftes Herz. Pass auf, dass du deine Autorität nicht missbrauchst. Vertraue eben nicht auf dein Herz. Wie viele sagen, eigentlich ist es eine gefährliche Sache. Mose, du bist ein Sünder und dein Herz ist sündig. Ich gebe dir zur Autorität, du wirst Wunder tun. Du bist aber ein schwaches, sündiger Mensch. Jetzt kommt aber Mose auf den Herrn zu und er hat vergessen, darauf zu achten, in der Ordnung in seiner Beziehung zu Gott. Gott hat nämlich Abraham schon gesagt, meine Söhne, die müssen sich am achten Tag beschneiden lassen. Das muss Blut fließen. Das ist ein Zeichen ja des Bundes. Das sind Gott und seine Söhne, diese Beschneidung. Und Mose, wir wissen nicht warum. Es kann sein, dass ja Zipora, sie war zwar, soweit man weiß, Nachkommen auch Abrahams, aber sie war in dem Sinn nicht Teil des Volkes. Und man geht davon aus, dass Zipora aus diesem Grund ihren Sohn nicht beschneiden lassen wollte. Was soll dieses Übertreiben immer, ne? Diese Gesetze und Ordnung, was bringt das denn schließlich? Ne? Das Kind leidet doch nur, das ist doch primitiv, lass uns das vergessen. Und vielleicht hat sie mit Mose da eine Auseinandersetzung gehabt und er hat gesagt, okay, Zipora, gut, Zippo, machen wir nicht. Mose hat aber vergessen, wie wichtig die Ordnung Gottes sind. Er hat die Ordnung Gottes außer Acht gelassen. Er hat da ein Stück sie mit den Füßen getreten. Und nun kommt der Herr und er soll den Herrn begegnen. Das geht aber nicht, denn es muss ja Blut fließen. Die Beschneidung ist ja nicht vollzogen worden. Und was tut Zipora? Sie nimmt sofort ein scharfes Stein und der arme Junge, ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist, aber ein Stein da mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es muss schrecklich gewesen sein. Wobei Steine können ja unheimlich scharf sein. Und ich gehe davon aus, dass es nicht stumpf war, dass es kein Klinkerstein war. Es steht nicht geschliffen, sondern es steht geschnitten hier. Und dann weicht der Herr, dann ist es alles in Ordnung. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass Mose begreift, dass er mit seinem sündhaftes Herz nicht einfach so reinlatschen kann in der Gegenwart Gottes? Wieder zurück zum Text. Hatten wir das gelesen oder gar nicht, ne? Oder? Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und berührte damit seinen Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Also wir sehen da die Beziehung, der Bezug zu dem Ganzen. Man darf solche Bilder nie überstrapazieren, aber das ist da offensichtlich, dass Mose sich das angemaßt hat, eine Ordnung Gottes einfach außer Acht zu lassen. Wir sind frei durch Jesus' Blut, wir sind befreit, er ist unsere Gerechtigkeit. Aber wozu haben wir diese Freiheit? Wozu ist uns seine Gerechtigkeit gegeben worden, damit wir ganz locker mit freudigem und freiem Herz das tun können, was gut ist, oder? Das heißt, wie am Sonntag gesagt, oh Mann, das ist jetzt schon so spät.
Etwas nicht zu tun kann auch Sünde sein, versteht ihr? Hier hat Mose etwas nicht getan. Etwas auszulassen. Nämlich diese Achtung vor Gott. So lasst uns jetzt ganz schnell, damit wir hier durchbrettern können. Also hier haben wir das Land. Das ganze Land wird finster. Das ganze Land, oder entschuldigt, die ganze Erde wird finstern und die ganze Erde bebt. Hier geschieht etwas wie nie zuvor in der Geschichte. Hier rüttelt Gott die ganze Welt, als ob er sagen wollte, Menschen, schlaft nicht ein, nehmt es nicht so leicht mit der Sünde, das zerstört euch. Guckt mal, wie es meinem Sohn das Leben kostet, er, der kein Sünder ist. Guckt mal, was mit ihm geschieht. Die ganze Welt soll es sehen, sie soll nachdenken. In der Finsternis soll sie Angst vor der Sünde bekommen und die Konsequenzen und die Zerstörung der Sünde. Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabatthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier sagt er nicht, aber Vater, wir hören doch von Gott nur, aber Vater. Ne? Papa, lieber Papa, nicht Gott. Warum? Ich glaube, dass das Jesus' größter Schmerz war. Von Gott, von seinem Vater getrennt zu werden. Und ich glaube, dass Gottes größter Schmerz war, seinen Sohn töten zu lassen für unsere Sünde. Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen nach, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Jemand fragte mich vor ein paar Wochen, dass die Sache mit Essig, was ist denn das Essig? Ich habe gesagt, du, ich habe mal dazu Auslegung gehört, ich will nochmal nachschlagen und lesen. So habe ich es auch getan. Die ganze Sache mit dem Essig, dieser Essig ist eigentlich ein Wein. Es ist ein Billigwein. Ein Wein für die Passerelle. Wein für Sklaven, für Arbeiter. Und es ist ein bitterer, herber Wein und deswegen heißt es Essig. Und ihm wird es gegeben von den Soldaten, wozu sie haben das immer gemacht. Damit sie sich betäuben können ein Stück durch den Alkohol. Das war Sinn. Aber Jesus wollte ganz bewusst für uns leiden und wollte keine Form der Betäubung. Das sollten wir uns überlegen, wir Kaffeetrinker. Man kann ja nicht immer raushauen, Säufer sagen. Kaffeetrinker sind genauso Missbrauch von Betäubungsmitteln, sogar die feinen englischen Teetrinker. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und, oder, nee, gut, ihm helfe, also, sie hatten das alles falsch verstanden mit dem Eli, Eli. Die haben gedacht, er ruft nach Elia. Total verwirrt, die sind alle verfinstert. Die verstehen nicht, was passiert. Die verstehen nicht einmal, dass die Prophetie erfüllt wird und die Prophetie auch betrifft diese Sache. Und ihr müsst euch überlegen, David lebte 1011 Jahre vor Christus. Jesaja schreibt in Kapitel 9, das, was über Jesus geschrieben wird hier am Kreuz, 750 Jahre. Und das erfüllt sich wortwörtlich hier. Guckt mal hier, wir haben keine Zeit, es zu lesen, aber Psalm 69, also die ganzen Verse meine ich damit, Psalm 69, und interessant sind die Verse 17 bis 22, aber in 22 steht, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für mein Durst. Hier erfüllt Jesus Prophetie. Deswegen wird auch von Jesus gesagt, er erfüllt alles, ne, was die Propheten gesagt haben. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied, schreibt Luther, bei euch steht es, gab den Geist auf. Hier gibt sich Jesus hin und er gibt den Geist auf. Das ist eine freiwillige Sache. Es ist freier Wille, der ganze Weg von Anfang bis Ende. Sogar sein Besuch hier auf Erde. Er erniedrigt sich, Mensch zu werden und bis hin zum Tod am Kreuz, den Tod eines Verbrechers und sein Leben hinzulegen, nicht nur bei der Gefangennahme, aber hier am Kreuz. Er gibt sein Geist hin für uns. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis nach unten. Und ich wusste das nicht bis heute. Peter ahnt sicherlich, aber ich bin ja nicht so versiert wie viele dieser Bibelstudenten hier in der Gemeinde. Der Vorhang war ja groß. Der war 20 Meter hoch, 10 Meter breit und er hing zwischen, we call it the holy, was sagt ihr? Na, Allerheilig ist dahinter. Davor die Halle, wo die Priester eigentlich, nur die Priester hinein dürfen. Die hing genau zwischen Heiliger und Allerheilige. Holy and Holy of Holies. Zehn Meter breit. Das ist ein Familienhaus. Und zweimal so hoch. Ja, Giebel liegt bei etwa 9 Meter oder so normalerweise beim Einfamilienhaus. Und wiegt so viel, dass 300 Priester das aufhängen müssen. Ketten aus Gold und Ösen und es wird aufgehängt am Zedernholz auf einem gewaltigen Balken. Es war etwa 25 Zentimeter dick. Ich habe mir immer so irgendwie so ein purpurrotes Samttuch vorgestellt. Das war gar nicht. Es war wie eine Mauer. Und da hinein, in Allerheiligsten, dürfte nur der Hohepriester einmal im Jahr zu Yom Kippur. Und er ging hinein und nachdem er viele Rituale durchzogen hatte. Und er ging hinein und wo er richtig sein Leben in Ordnung mit Gott war, kam er wieder raus. Wo es nicht der Fall war, hörten die kleinen Glöckchen an seine Kleider anzuklingeln und die Priester draußen vor dem, auf der anderen Seite vor dem Vorhang wussten ganz genau, der ist draufgegangen in der Gegenwart Gottes. Und er hat an seinem Kleid ein Seil gehabt. Und die haben dann die Überreste rausgezogen. Das stellt uns wieder ganz krass dar. Gott ist heilig und wir sind Sünde. Und das mit der Sünde dürfen wir nicht so leicht nehmen. Wenn wir überlegen, wie das jüdische Volk das so über Generationen so leicht genommen hat, Israel, das Volk des Nordens, und Juda, das Volk des Südens. Zuerst werden die aus dem Norden, die 10 Stämme nach Assyrien abgeführt. Und Juda hört nicht. Und die werden grausam abgeführt. Die Assyrier waren ja brutal. Den haben sie Haken durch die Zunge und durch die Lippen durchgezogen und haben sie gezogen auf Seilen. Die haben sie lebendig enthautet. Den haben sie, die Assyrier haben die Juden den Köpfen abgehackt und die haben sie als Pyramiden aufgebaut in der Wüste. Das ist Geschichte. Und Gott hat das zugelassen, damit Israel begreift, wie schlimm das ist mit der Sünde. Dass man das nicht so leicht nehmen darf mit der Sünde. Und später kamen dann die Babylonier. Ne? Und die haben das mit Juda getan und Juda abgeführt. Und dann kamen die Griechen
Alexander der Große, der Epiphanes, Antiochus Epiphanes kam dann später. Und was machte er im Tempel? Wer verunreinigte das ganze Tempel, tötete Schweine und hat das Ganze mit Blut beschmiert, Allerheiligsten eingebrochen, alles zerstört. Und die Priester gezwungen, etwas zu tun, was wir ja lesen können in 3. Mose 17, das Blut von Tieren zu trinken. Das waren die Griechen. Hochgebildet, oder? Wir schauen auf zu den Griechen. Die Römer kamen, und was die Römer mit den Christen gemacht haben und mit den Juden, das wissen wir auch. Aber gelernt haben sie nicht. Gott sei Dank, dass wir anders sind im Umgang mit der Sünde, oder? Wir nehmen das ganz ernst. Wisst ihr nicht, dass es uns befreien würde? Nicht, dass das uns heilig machen würde? Nie, ich muss das sehen, meine Sünde hat Jesus getötet. Und als Jesus stirbt, hier wird der Vorhang zerrissen, von unten nach oben. Nein, von oben nach unten. Gott kommt zu den Menschen. Wir können Gott, in dem, dass wir nicht sündigen, nicht erreichen. Denn wir werden als Sünder geboren. Das gibt keiner, der ohne Sünde ist. Und wir sterben auch als Sünder, als auch wir Christen. Aber Gott kommt zu uns und der Vorhang wird zerrissen hier. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und dann dieser Erdbeben wieder. Und die Erde erbebte. In diesen Bildern sehen wir eigentlich, was Jesus da am Kreuz getan hat. Und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Seht ihr, was geschieht durch Vergebung der Sünde? Wird derjenige, der tot ist, schon Jahre tot ist, so tot, dass man nichts mehr finden kann. Das sind nur noch Knochen. Lebt. Er wird ganz wiederhergestellt und kehrt zurück ins normale Leben und gingen aus den Gräbern. Das ist das, was mit uns passiert ist, als wir uns bekehrt haben. Nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschien vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das sind die Heiden, wo sind denn die Priester? Die Prophezeiung kannten, die kannten Psalm 69, sie kannten Jesaja 9, Verse 4 bis 6. Sie kannten das auswendig. Aber sie hatten bewusst so lange gesündigt, Frauentausch getrieben. Die hatten aus dem Tempel nicht nur ein Geschäft gemacht, sondern ein Bordell gemacht. Die Söhne der Propheten haben es getrieben mit Huren im Tempel. Das war der Stand der Dinge in Israel. Sie waren blind, sie hatten ihr Gewissen getötet. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Und unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also wir sehen den Simeon, wir werden Josef sehen von Arimathea, der sehr reich ist, wollen wir sagen, ein Christ und Multimillionär mit seinen frommen Freund Nikodemus, der ja Priester ist. Aber hier haben wir zwei Maria. Die eine war besessen gewesen. Sie hatte 7 Geister und Jesus hatte sie freigemacht. Und nun war sie ein Kind Gottes. Und auch die Maria von Magdala, die Mutter des Jakobus und Josef. Wir wissen ja, was sie wollte, oder? Links und rechts. Wenn sie das gewusst hätte, als sie die zwei Verbrecher gesehen hat am Kreuz. Das wäre deren Platz gewesen, links und rechts von Jesus. Sie muss einen Schreck gekriegt haben, oder? Was sie sich da angemaßt hat.
Als ob Jesus ihr da hätte sagen wollen, Maria, willst du wirklich, dass deine Söhne zu meiner Rechten und meiner Linken sind? Wir bitten Gott und wir wissen gar nicht, was wir bitten, oder? Die Geschichte lesen wir in Matthäus 20 und ab Vers 20. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Das war Nikodemus und Josef waren stille Christen, geheime Christen sozusagen. Aber es gibt Christen, die nicht viel Theater machen über Christentum. Ne? Nicht so fett auffahren lassen, angeben, fromme Sprüche, sind ganz ruhige, zurückgezogene Männer und Frauen Gottes. Und manchmal hat deren, kennst du das? Hast du schon mal erlebt? Ich ja. Deren Glaube viel, viel mehr Substanz als meins. Nun, die stellen sich hier. Und beide, Nikodemus, wir wissen hier nicht von Nikodemus, aber Johannes erzählt uns, dass Nikodemus hier dabei ist. Waren beide, beide. Und das, was sie hier tun, eine Leiche tun, mittendrin zu diesem Fest, unmöglich. Normalerweise hätten sie die Todesstrafe oder zumindest verworfen zu werden, da sie eine Leiche angefasst hatten. Sie haben sich disqualifiziert für alles jüdische Religiöse. Sie waren ausgestoßen mit Jesus. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen. Man vermutet, dass man den richtigen Grab hat. Ich war drin. Emotional hat sich bei mir wenig getan, aber ich fand es dennoch stark, dass es möglich sein könnte und dass es uns vielleicht möglich ist, dass wir dastehen, wo Jesus gelegen hat. Und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er an einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgte, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befehlen, dass man das Grab bewachte bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Wie steht es bei euch? Steht es auch so? Ihr sollt eine Wache haben. Diese Wache, da sind 50 Soldaten. Eine Wache sind 50 Soldaten. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Wir danken dir dafür, Vater, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dein Sohn, der vollkommen ist, ohne Flecken und ohne Runzel. Und dass er, weil er ohne Schuld war, nicht nur gestorben ist, sondern den Tod überwunden hat. Wir danken dir, dass er auferstanden ist und lebt. Und wir danken dir, Jesus, dass wir deine Liebe sehen hier, deine Liebe für uns persönlich in der Kreuzigung. Vor der Kreuzigung, als du verspottet wirst, aber auch im Tod. Aber wir sehen nicht nur hier deine Bereitschaft zu sterben, sondern die Kraft Gottes in dir. Wir danken dir, dass du, als du auferstanden bist, die Erde aufgerissen hast, dass Tote lebendig geworden sind, dass Menschen vom Tod zum Leben gefunden haben
und zwar durch deine Kraft. Und wir bitten dich, Herr, dass du schenkst, dass wir auch immer wieder von diesem Tod ins Leben zurückfinden, im geistlichen Sinn, dass wir uns nicht töten lassen von der Sünde, dass wir deine Gnade nicht mit Füßen treten, dass wir, Jesus, motiviert werden, durch deine Liebe für uns, deine Liebe, die so unbegreiflich groß ist und so wertvoll, wir können das gar nicht verstehen oder zum Ausdruck bringen. Es ist wertvoller als alles andere. Schenk, Jesus, dass wir lernen, dich zu lieben und die Sünde zu hassen. In unser Leben und auch in den Leben von anderen. Und wir bitten dich besonders für Menschen um uns herum, Jesus. Menschen, die diese Gemeinde besuchen, die noch nicht aus dem Geist geboren sind. Aber auch unsere Verwandten, Freunde, Schüler, Arbeitskollegen, Nachbarn, Jesus. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir Menschen sind, die diese Botschaft weitergeben, Herr. Schenk, dass wir begreifen, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist, dass andere es verstehen. Und dass sie es auch sehen, wenn wir die Sünde hassen, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir das so leicht nehmen mit der Sünde, auch in den evangelikalen Kreisen, wo man schon gar nicht mehr über Sünde sprechen darf, wo die Botschaft freundlich sein muss, freundlich verwässert, freundlich kraftlos. Ich denke, dass wir uns zu dir stellen, Jesus, wie Nikodemus. Dass wir uns nicht beirren lassen, auch von dem Druck von religiösen Menschen, die uns das rauben wollen, was du uns durch dein Leben, dein Tod und deine Auferstehung geschenkt hast, Herr. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es in uns immer wieder lebendig machst. Amen.